Es ist der 3. März 2021. London liegt unter einem Schleier des Lockdowns. Die sonst so pulsierenden Straßen sind ungewohnt still. Nur das ferne Rauschen der Stadt durchbricht die gedämpfte Atmosphäre. Sarah Everard, 33 Jahre alt, verlässt gegen 21 Uhr das Haus einer Freundin im Londoner Stadtteil Clapham.
Sarah trägt eine helle, leuchtende Jacke und bunte Kopfhörer. Sie telefoniert mit ihrem Freund. Ihre Stimme klingt entspannt, fast schon heiter, als würde sie über einen gemeinsamen Witz lachen.
Sarah geht eine gut beleuchtete Hauptstraße entlang, die sich durch das Viertel schlängelt. Normalerweise ein Ort, an dem man sich sicher fühlen würde, selbst zu später Stunde. Doch an diesem Abend ist alles anders. Und damit hallo zu einer neuen Folge Mord in Short. Ich bin Jan.
Und ich bin Manja. Plötzlich, wie aus dem Nichts, hält ein weißer Mietwagen am Straßenrand. Die Scheinwerfer schneiden durch die Dunkelheit. Ein Mann steigt aus. Seine Haltung ist autoritär, sein Auftreten sicher, fast schon einschüchternd. Er geht auf Sarah zu und weist sich mit seinem Ausweis als Polizist aus.
Stell dir die Verwirrung vor, die in diesem Moment in Sarah aufsteigen muss. Sie hat nichts falsch gemacht, ist einfach nur auf dem Heimweg, will vielleicht schnell ins Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein, und plötzlich hält sie ein Polizist an. Er spricht von Verstößen gegen die damals strengen Covid-Regeln. Seine Stimme ist ruhig, professionell, fast schon routiniert. Er sagt, er müsse Sarah festnehmen und ihre Identität prüfen. Sein Name? Wayne C.
Sarah ist eine gesetzestreue Bürgerin, die ihr Leben lang gelernt hat, Autorität zu respektieren. Sie leistet also keinen Widerstand. Warum sollte sie auch? Es ist ja schließlich ein Polizist, jemand, dessen Job es ist, die Bürger zu schützen. Also stellt sie sein Vorgehen erstmal nicht in Frage.
Wayne legt ihr Handschellen an. Das kalte, harte Metall klickt um ihre Handgelenke. Ein Geräusch, das normalerweise Schutz und Ordnung symbolisiert, wird in diesem Moment zum Vorboten eines unaussprechlichen Horrors. Er führt Sarah zum Auto, drängt sie hinein. Zeugen, die das Geschehen aus der Ferne beobachten, denken sich nichts dabei. Sie glauben, es handelt sich hier um eine routinemäßige polizeiliche Maßnahme. Ein fataler Irrtum, der Sarahs Schicksal besiegelt und eine ganze Nation in Trauer stürzen wird.
Die Autotür schließt sich mit einem dumpfen, endgültigen Knall. In diesem Moment erlischt nicht nur das Licht der Straßenlaternen, sondern auch das Licht in Sarahs Leben. Sie wird in die Dunkelheit entführt, weg von der vertrauten Sicherheit der Stadt, hinein in einen Albtraum, aus dem es kein Erwachen geben wird und der für Sarah tödlich endet.
Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der nicht nur ein Land, sondern die ganze Welt erschüttert hat. Es ist eine Geschichte, die unser grundlegendes Vertrauen in die Institutionen, die uns schützen sollen, bis ins Mark erschüttert hat. Aber wer war diese junge Frau eigentlich?
Sarah wird 1987 in England geboren und wächst im beschaulichen York auf. Wenn man sich Bilder von ihr ansieht, sieht man eine Frau mit einem strahlenden Lächeln, mit Augen, die voller Lebensfreude funkeln. Sie ist das mittlere von drei Kindern und hat eine enge Bindung zu ihren Eltern und Geschwistern. Also, man würde wohl sagen, sie wächst behütet und harmonisch auf.
Ihre Schulzeit beschreiben ehemalige Lehrer als unauffällig im besten Sinne. Sarah ist fleißig, beliebt und hat einen großen Freundeskreis. Später zieht es sie in den Norden, an die Durham University, wo sie Humangeographie studiert. Dort ist sie auch Mitglied einer Gemeinschaft, die für ihren Zusammenhalt bekannt ist. Also auch hier kann man sehen, dass Sarah sich gern mit Menschen umgibt und sich mit ihnen austauscht.
Ja, ihre Freunde aus der Uni-Zeit erinnern sich an Sarah als jemanden, der immer ein offenes Ohr hatte. Sie war keine, die sich in den Vordergrund drängte, aber ihre Präsenz war warm und einladend. Nach dem Studium zieht sie nach London, um in der Marketingbranche Fuß zu fassen. Sarah arbeitet hart und hat Erfolg. Sie etabliert sich als geschätzte Marketing-Expertin.
Sarah lebt in Brixton Hill, einem lebendigen Viertel im Süden Londons. Sie liebt das Stadtleben, die Kultur und die Möglichkeiten, die sie hier hat. Sarah ist eine Frau, die mitten im Leben steht, die Pläne hat, die vielleicht irgendwann eine eigene Familie gründen will. Alles an ihr schreit nach Zukunft. Doch dann trifft sie auf den Polizisten Wayne C.
Wayne wird 1972 in Dover geboren. Wenn man seine Biografie liest, wirkt sie zunächst wie die eines Mannes, der seinen Platz in der Gesellschaft sucht. Er arbeitet jahrelang in der Autowerkstatt seines Vaters. Ein Handwerker, verheiratet mit zwei kleinen Kindern. Nach außen hin ein ganz normales Leben.
Und Wayne möchte unbedingt bei der Polizei arbeiten. Das schafft er auch. Er ist bei der Metropolitan Police in London tätig, im Bereich diplomatischer Schutz, Schutz von Botschaften und hochrangigen Personen. Also er bewacht Botschaften, Teile des Parlaments, alles Orte von höchster nationaler Sicherheit. Wayne ist somit Teil einer spezialisierten Einheit, die auch als Elite angesehen werden kann. Und er trägt eine Dienstwaffe.
Aber hinter dieser Fassade brodelt es. Es gibt Warnsignale, Jan, so viele Warnsignale, die heute im Rückblick wie lodernde Leuchtfeuer wirken. Schon 2015 gibt es Berichte über exhibitionistische Handlungen in Kent. Er soll sich vor Frauen entblößt haben. Die Polizei ermittelt, aber es passiert nichts.
Und das ist längst nicht das Einzige, was nachdenklich macht. Einige seiner Kollegen geben ihm wohl den Spitznamen The Rapist, also auf Deutsch der Vergewaltiger. Nicht, weil sie wussten, dass er einer war, sondern wegen seines unangemessenen Verhaltens, seiner angeblichen Vorliebe für extreme Pornografie und seiner seltsamen Art, über Frauen zu sprechen.
Nur wenige Tage vor dem Mord an Sarah im Februar 2021 entblößt er sich zweimal vor einem McDonald's. Man muss sich das mal vorstellen, vor einem öffentlichen Restaurant. Einfach so. Die Mitarbeiter melden es, sie geben sogar das Kennzeichen seines Wagens an. Doch die Mühlen der Justiz mahlen zu langsam. Für Wayne hat es daher keine Konsequenzen. Er behält seinen Ausweis, seine Handschellen, seine Werkzeuge für das Verbrechen.
Das ist das, was viele später so wütend und fassungslos macht. Wayne ist ein bekannter Exhibitionist, ein Mann mit einer dokumentierten Geschichte von sexuellem Fehlverhalten. Und er darf trotzdem eine Uniform tragen. Und das ist natürlich auch das besonders Furchtbare an diesem Fall. Wayne nutzt diese Rolle als Polizist, um Sarah am 3. März 2021 in eine Falle zu locken, aus der es für sie kein Entkommen gibt.
Genau. In der Tatnacht nutzt Wayne zudem sein Wissen über die Covid-Gesetze aus. Er weiß, dass die Menschen verunsichert sind, dass sie Angst vor Bußgeldern haben. Er spielt die Rolle des strengen, aber korrekten Beamten perfekt. Er täuscht eine Festdame vor, legt ihr Handschellen an und setzt sie in den Mietwagen, den er extra für diesen Zweck unter seinem eigenen Namen gemietet hat. Sarah muss bestimmt schreckliche Angst gehabt haben und sich vermutlich auch die Frage gestellt haben, was passiert hier eigentlich gerade?
Er fährt sie von London nach Kent in ein abgelegenes Waldstück, das ihm wohl aus seiner Kindheit bekannt ist. Minuten werden zu Stunden. Was hat Sarah während dieser Fahrt gedacht? Hatte sie Angst? Ahnte sie etwas? Hat sie vielleicht überlegt, wie sie fliehen kann? Im Waldstück angekommen, vergewaltigt er Sarah und erwürgt sie anschließend mit seinem eigenen Polizeigürtel. Ein Werkzeug seines Berufs wird zum Mordwerkzeug.
Um seine Spuren zu verwischen, kauft er am nächsten Tag Benzin und verbrennt Sarahs Leiche in einem Waldstück. Wayne entsorgt ihre Überreste in einem Teich in großen Plastiksäcken, die er mit Steinen beschwert. Er kehrt nach Hause zurück zu seiner Frau und seinen Kindern, als wäre nichts geschehen. Er geht sogar wieder zum Dienst. Wayne tut so, als ob nichts geschehen wäre. Diese Kaltblütigkeit, Wahnsinn.
Aber die Polizei ist ihm bereits auf den Fersen und das ist eine Meisterleistung der forensischen Kleinarbeit. Man muss sich das vorstellen. Unzählige Stunden Videomaterial von Überwachungskameras werden gesichtet. Ein entscheidender Hinweis kommt dann von einer Dashcam eines vorbeifahrenden Busses. Auf den Aufnahmen ist für einen kurzen Moment ein weißes Auto zu sehen, das neben Sarah hält. Es ist ein Vauxhall, eine britische Automarke.
Exakt. Und ab diesem Moment läuft die Maschinerie auf Hochtouren. Die Ermittler können das Kennzeichen des Wagens zwar nicht sofort lesen, aber sie grenzen die in Frage kommenden Fahrzeuge ein. Sie finden heraus, dass es sich um einen Mietwagen handelt, der in Dover angemietet worden ist. Als sie den Namen des Mieters im System sehen, Wayne C., ein aktiver Polizeibeamter der Metropolitan Police, herrscht in der Einsatzzentrale wohl für einen Moment fassungsloses Schweigen.
Das muss für viele heftig gewesen sein. Stell dir vor, du jagst einen Mörder und stellst fest, dass er aus der Reihe der, sagen wir mal, Kollegen stammt. Wie geht man damit am besten um? Die Ermittlungen werden sofort unter höchste Geheimhaltung gestellt. Man hat natürlich Sorge, dass Wayne Wind davon bekommen und fliehen oder Beweise vernichten könnte. Die Beweiskette, die die Ermittler knüpfen können, ist lückenlos. Sie finden heraus, dass er den Wagen extra für die Tat gemietet hat, obwohl er ein eigenes Auto besitzt. Sie finden GPS-Daten, die zeigen, dass er in den Tagen vor dem Mord die Gegend um den Tatort bereits ausgekundschaftet hat.
Er hatte die Tat also klar geplant, Jan. Es war kein Impuls, kein Unfall. Es war eine eiskalte, strategisch vorbereitete Jagd auf ein Opfer. Und das wurde dann zufällig Sarah, weil sie eben zur falschen Zeit am falschen Ort war. Denn es gab keine Hinweise, dass Wayne Sarah kannte.
Die Verhaftung von Wayne am 9. März 2021, also eine knappe Woche nach dem Mord, ist ein Schockmoment für die gesamte Metropolitan Police. Ein Kollege, einer von ihnen. Zunächst leugnet Wayne alles, erfindet eine hanebüchene Geschichte über eine osteuropäische Gang, die ihn erpresst habe. Er hätte Schulden gehabt und Kriminelle hätten ihn gezwungen, Sarah zu entführen. Doch die Beweise sind erdrückend. DNA-Spuren im Auto, GPS-Daten und die Aufnahmen der Überwachungskameras.
Der Prozess im Sommer 2021 ist kurz. Da Wayne sich schuldig bekennt, gibt es kein langes Beweisverfahren, aber die Staatsanwaltschaft verliest eine detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse. Und natürlich ist es in der Öffentlichkeit ein großes Diskussionsthema, wie er Sarah mit seinem Dienstausweis getäuscht hat.
Während des Prozesses sitzt Wayne mit gesenktem Kopf da. Er sieht niemanden an. Sarahs Vater Jeremy hält eine Zeugenaussage, die keinen kalt lässt, denn er fordert Wayne auf, ihn anzusehen. Er sagt sowas wie: Du hast uns unsere Tochter gestohlen. Du hast ihr die Zukunft gestohlen. Wir werden nie wieder dieselben sein.
Was muss das Sarahs Vater für eine Kraft gekostet haben? Er steht dem Mörder seiner Tochter gegenüber, will ihm in die Augen sehen. Ein wahr gewordener Albtraum. Auch Sarahs Schwester Katie spricht im Zeugenstand. Sie beschreibt die qualvollen Tage der Ungewissheit, als sie noch hoffen konnten, Sarah lebend zu finden. Sie sagt auch, dass sie nachts nicht schlafen könne, weil sie sich immer wieder vorstelle, wie Sarah vermutlich um ihr Leben gefleht habe.
Das Urteil fällt am 30. September 2021. Wayne erhält eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Das bedeutet, er wird niemals wieder freikommen. Er wird im Gefängnis sterben. Der Richter betont, dass der Missbrauch der polizeilichen Autorität das Verbrechen in eine Kategorie rückt, die die härteste Strafe des Gesetzes erfordert.
Aber das Urteil ist nur der Anfang einer viel größeren Debatte. Der Fall Sarah wird zum Katalysator für eine Bewegung. Tausende Frauen gehen auf die Straße, um gegen Gewalt, gegen Frauen und für mehr Sicherheit im öffentlichen Raum zu demonstrieren.
Und diese Debatte hält bis heute an. Der Fall ist immer noch in den Schlagzeilen. Zudem hat eine juristische Expertin jahrelang untersucht, wie es möglich war, dass ein Mann wie Wayne durch alle Raster fallen konnte. Der Bericht ist absolut vernichtend und spricht von einem katastrophalen Versagen auf allen Ebenen der polizeilichen Hierarchie. Denn viele Warnzeichen und Vorfälle wären einfach ignoriert worden.
Im Rahmen eines erweiterten Berichts im Dezember 2025 hat Sarahs Mutter Susan gesagt, dass sie immer noch jede Nacht von den letzten Stunden ihrer Tochter gequält wird. Auch spricht sie davon, dass ihr alle Meilensteine des Lebens, Hochzeit, Enkelkinder, gemeinsame Weihnachten, für immer gestohlen wurden.
Außerdem kritisiert Susan auch scharf, dass sich seit dem Mord an ihrer Tochter zu wenig geändert habe. Die grundlegende Kultur in vielen Polizeidienststellen sei immer noch problematisch. Sie fordert eine radikale Reform, damit keine andere Mutter jemals das durchmachen muss, was sie durchmacht.
Es ist in diesem Zusammenhang auch wichtig zu erwähnen, dass der Fall von Wayne C. kein Einzelfall blieb. Kurz darauf wurde ein anderer Polizist enttarnt, ebenfalls aus derselben Einheit wie Wayne C., der über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Frauen vergewaltigt und missbraucht hatte. Auch er wird 2023 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das zeigt, dass wir es hier nicht mit einem einzelnen faulen Apfel zu tun haben, sondern mit einem faulen Korb. Und das finde ich ganz besonders erschreckend.
Was bleibt uns also am Ende dieser traurigen Geschichte? Sarah Everard ist zu einem Symbol geworden. Ein Symbol für die Forderung nach Sicherheit, nach Respekt und nach einer Polizei, der man wirklich vertrauen kann. Ihr Name wird nicht vergessen werden.
Wir müssen uns fragen, was können wir als Gesellschaft tun? Wie können wir sicherstellen, dass Frauen nachts ohne Angst nach Hause gehen können? Es geht nicht nur um mehr Kameras oder bessere Beleuchtung.
Es geht auch um eine Veränderung in den Köpfen. Sarahs Eltern engagieren sich in der Kampagne Justice for Victims. Diese fordert härtere Strafen für schwere Gewalt und Sexualverbrechen, um Frauen dadurch mehr zu schützen. Sie versuchen so vielleicht, aus dieser unfassbaren Tragödie etwas Positives zu ziehen, so schwer das auch sein mag.
Es ist wohl ihr Weg, Sarahs Licht weiterbrennen zu lassen. Ein Licht, das in jener Nacht im März 2021 so grausam ausgelöscht wurde. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Passt auf euch auf, bleibt sicher und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns. Bis nächste Woche, dann hören wir uns wieder.